Ich habe euch versprochen, das wird eine regelmäßige Sache hier. Based on Balls bei Innings. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist Julian Pollersbeck. Wie geht's dir, mein Lieber?
Hallo, mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ich komme gerade vom Golfplatz.
Vom Golfplatz, nicht vom Fußballplatz?
Nee, heute war frei.
Oha, das ist natürlich auch sehr gut und wichtig. Man muss hier regenerieren. Wir haben ja aber auch in den ersten Folgen auch schon gelernt, dass du ja quasi so mit deinem Baseball-Thema in deiner Freizeit, da dich so intensiv beschäftigt hast, dass du deshalb ein wunderbarer Teil von diesem Format hier bist. Ich bin dankbar für das erste Feedback, das wir bekommen haben. Das kann ich auch schon sagen da draußen. Ich habe, und das ist ein kleiner Fun-Fact von gesehen, ich habe gesehen, wir sind in den Baseball-Podcast-Charts ganz weit nach oben geschossen. Was das alles auch immer zu bedeuten hat, finden wir raus. Aber heute ist dritte Episode Best on Boards. Heute geht es wieder um The Count, also quasi um das, was los ist, damit wir ein kleines bisschen zusammenfassen, wo wir uns gerade mit dieser wunderbaren Sportart befinden. Wir sind in der Frühphase, in der Liga, in der MLB, in der DBL sind wir auch. Wir werden darüber alles ein kleines bisschen sprechen. Und du hast ein paar Themen mitgebracht, die dir wichtig waren, sie anzusprechen. Und ich glaube, dass wir sind kurz hier vor VÖ in der Produktion auch. Das heißt, wir haben vielleicht auch ein paar spannende Themen und sind so aktuell, wie wir sein können. Aber erzähl mal, worüber möchtest du als allererstes sprechen? Was ist dir aufgefallen?
Als allererstes ist der Jackie Robinson Day. Und zwar morgen, also ich weiß gar nicht, wann gestern, also unser... Wann kommt die Folge raus?
Ja, genau. Kommt übermorgen. Also war der gerade genau der Jackie Robinson Day, wenn ihr das hier hört. Oder vielleicht ein paar Tage, je nachdem,
wann genau die Folge. Sagen wir mal so, es ist Jackie Robinson Day Woche.
Ja, genau. Erklär, was ist das?
Das ist die jährliche Ehrung von Jackie Robinson. Wer ihn nicht kennt, Jackie Robinson war der erste schwarze oder afroamerikanische Baseballspieler in der Major League Baseball. Und ein über alle Grenzen des Baseball hinaus positiv polarisierende und auch sehr positiv verändernde Figur geschichtlich in der Major League. Und an diesem Tag dürfen alle Spieler, die wollen, das machen nicht alle, aber es ist erlaubt, die Nummer 42 zu tragen. Denn diese Nummer 42, die ist eigentlich retired, die darf keiner mehr tragen. Der letzte Spieler, Fun Fact, oder was heißt Fun Fact, cooler Fact in meinen Augen, der letzte Spieler, der die Nummer 42 tragen durfte, regulär, die wurde nämlich Anfang der 2000er, glaube ich, nagelt mich nicht fest, bitte, wurde die retired, wenn mich nicht alles täuscht. Und jeder, der bis dahin die Nummer schon hatte, also regulär einfach, der durfte sie weiter behalten. Und der letzte aktive Spieler, der sie getragen hat, war der bekannte Closing Pitcher der New York Yankees, Mariano Rivera. Das war der letzte mit der,
schöne
Geschichte, letzte mit der Nummer 42. Und genau, ansonsten dürfen da alle Spieler, die Nummer 42 tragen, die es wollen, das ist auch, ich würde sagen, wahrscheinlich 80-90% tragen die Nummer 42 an dem Tag, und die Cleats und die Handschuhe, und ist ganz geil, da wird sehr viel Jackie Robinson geehrt. Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich mir mal zwei Jackie Robinson Day Shirts von Nike ergattern konnte vor ein paar Jahren online. Da hatten die eine Serie, ich glaube 2021 oder so, bringen jedes Jahr eine neue raus. Und Breaking Barriers und keine Ahnung. Und wer da ein bisschen sich für interessiert und so, kann, dem empfehle ich gerne den Film 42. Erhältlich auf Amazon oder Netflix, keine Ahnung, überall, wo man es finden wir raus.
Ich google gleich mal parallel, vielleicht finde ich es gleich auf die Schnelle raus.
Weltklasse-Film. Nicht nur wegen Baseball, den sollte man unbedingt gucken. Jeder, egal.
Es ist interessant. Ich habe den glaube ich, noch nicht geguckt.
Es ist im Allgemeinen ein wunderbarer Film. Wenn ich über den Film schon nachdenke, kriege ich Gänsehaut. Der geht weit über Sportliche hinaus. Ist natürlich eine richtig, richtig coole Geschichte mit Jackie Robinson. Am Ende dann, er hat was der alles durchmachen musste, bis er bei den Major Leagues überhaupt angekommen ist. Und dann ging es halt erst los. Er ist in eine komplett weiße Sportart hineingerutscht und ich will gar nicht zu viel teasern. Guckt euch den Film an. Und ja, Jackie Robinson ist All-Time, also ist auf jeden Fall Top 5 meiner All-Time-Lieblingsspieler.
Ja, ich glaube, das muss man an der Stelle auch noch mal ein kleines bisschen nur noch mal ins Gedächtnis führen mit diesem, der schwarze Spieler, der quasi die Liga auch damit aufgerüttelt hat, den weißen Sport, der dann den Jackie Robinson Day bekommt, immer an diesem 15. April mit der Huldigung. Da setzt die MLB ja schon auch ein Zeichen und positioniert sich gesellschaftlich, was ich glaube ich auch total wichtig finde, es hier noch einmal zu betonen. Denn der ist ja auch der ist ja nicht nur Baseballspieler gewesen, der war eine Bürgerrechtsfigur, der war ja jemand, der quasi auch Hoffnung für Communities gegeben hat. Und ich glaube, das ist alles das, was daran so stark ist. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass die MLB das als Thema sich macht. Weil es braucht Helden. Es braucht Typen, die irgendwie Geschichten erzählen, dann sie nicht zum einen die Leute für den Sport herangezogen fühlen, aber B, dann auch eine Strahlkraft dafür haben, wofür es steht. Und zwar mehr als für Sport, sondern auch für Gesellschaft, für Gemeinschaft. Und deswegen ist, glaube ich, auch diese Person so wichtig, und damit auch eine der schillerndsten Figuren, wenn man mal auf diese über 100-jährige Baseballgeschichte zurückblickt. Für mich ich liebe ja auch Baseball und bin irgendwie dran, aber ich bin eigentlich weit weg vom Kern. Gibt es eine Handvoll Namen, die mir immer auffallen. Und ich liebe zum Beispiel einen Song, das ist mein kleiner Hip-Hop-Input hier. Es gibt so Return of the Crooklyn Dodgers von den Crooklyn Dodgers. Das ist so eine Crew, die sich zusammengesetzt hat. Ich will jetzt zu nerdig werden, jetzt darüber zu sprechen. Aber googelt das mal, Crooklyn Dodgers. Könnt ihr auch bei Spotify gucken. Und da gibt es am Anfang ein Skit. Und da hörst du hörst du quasi Baseball, einen Baseball-Kommentator. Okay. Irgendwas mit Wild and Pitch and it goes one on one to Jackie Robinson. Und dann geht's los. Straight from Crooklyn, better known as Brooklyn. Und damit war ich als erstes mal damit konnektiert, weißt du, weil Hip-Hop mir quasi Jackie Robinson nahegebracht hat in den 90er Jahren über diesen Song. Und deswegen ist der Name auch für mich bis heute Begriff. Aber umso größere Schande, dass ich den Film nie gesehen habe. Könnt ihr aber, habe ich hier gerade herausgefunden, bei Apple TV und Magenta und Prime Video überall leihen oder kaufen. Ist nicht im Stream erhältlich. Also eine kleine Barriere. Aber wenn ihr Freunde von uns werden wollt hier, Leute, ich sage euch, wie es ist. Die kleine Investition müsst ihr machen. Denn dann sind wir auf Augenhöhe und denken, okay, wir können hier weitermachen. Machen wir hier auch. Und wir haben hier von einer Legende in der Vergangenheit gesprochen. Was hast du noch so dabei?
Wir können ja von einer vergangenen Legende zu einer aktuellen und auch zukünftigen Legende springen, wenn wir gerade dabei sind. Spieler, Einhorn, Modern Day Babe Ruth, Shohei Ohtani, seines Zeichens Starting Pitcher und Designated Hitter der Los Angeles Dodgers, der, ich würde mal sagen, bekannteste Baseballspieler der Welt.
Das müssen wir ein bisschen aufrollen, weil ja, aber mir war auch erst durch ein bisschen intensiveres Draufgucken und sowas alles, ist der mir immer wieder aufgekommen. Und dann habe ich realisiert, okay, da steckt eine andere Dynamik hinter. Kannst du versuchen, diesen Bekanntheitsgrad, den Wahnsinn, um ihn rum zu erklären, zu beschreiben, warum ist das so?
Also zum einen ist es einfach aufgrund dessen, dass er ein sogenannter Two-Way-Player ist. Das bedeutet, er ist ein Hitter und ein Pitcher zur selben Zeit, was es in der MLB nicht gibt im Normalfall. Also es gibt, in der Highschool machen das noch viele, im College werden es deutlich weniger und also spätestens im College wird dir eigentlich gesagt, so, yo, entscheide dich für eins oder du, für dich wird entschieden. Wenn du halt aber dann so gut bist wie Kollege Ohtani, in beiden nicht überdurchschnittlich, sondern du bist in beiden Top 10 und bist halt einfach abnormal gut, dann bist du halt ein G. Dann
hast du das Potenzial zur Legende.
Richtig, und wenn du das halt im Endeffekt Jahr für Jahr abrufst, er ist aus Japan zu den Los Angeles Angels nach Anaheim erstmal gekommen und hat da seinen ersten Vertrag unterschrieben, hat den auslaufen lassen und hat dann für 700 Millionen Dollar für 10 Jahre bei den LA Dodgers unterschrieben. Das hat natürlich nochmal mehr Aufmerksamkeit generiert. Was, also das war eigentlich, weil das war bis dato der mit Abstand größte Vertrag der Sportgeschichte. Und das hat ihn nochmal auf eine andere Empore gehoben. Dann kam noch der kleine Gambling-Skandal, den haben sie gut abgewehrt mit seinem Übersetzer. Ich hoffe auch für ihn, dass es stimmt, aber es war wohl so, dass sein Übersetzer, sein persönlicher Übersetzer, sehr spielsüchtig war und zu vollen Zugriff auf seine Konten hatte, auf Otanis Konten, und hat immer wieder viele Summen von Otani abgezweigt für seine Spielsucht. Er hat immer auf Fußball getippt, auch so während den Spielen und so, und angeblich ohne Otanis Wissen. Das kam dann raus und der Übersetzer wurde auch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und Shohei Otani ist da aus der Geschichte fein raus. Wir werden es nie erfahren, ob es wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der was damit zu tun hat. Ich hatte auch schon japanische Teamkollegen und japanische Japanese Guys sind sehr straight, so wie ich sie alle erlebt habe. Sehr fokussiert und sehr klar, sehr diszipliniert. Und Shohei Ohtani macht auch so den Eindruck, und du kannst auch nur so abartig gut sein, wenn du krassen Fokus hast und einfach straightforward bist, weil das braucht so viel Arbeit, Hitter und Pitcher zu sein, und so viel Fokus auch, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der Dude da einfach auf Fußball getippt hat. Das wäre viel zu dumm. Aber ja, zurück zum Sportlichen. Ohtani ist halt, das ist der erste Spieler, der 50 Home Runs und über 50 Bases geklaut hat. Das gab es vorher noch nie. Und zusätzlich ist er einfach Top 10 Pitcher. Also das ist halt krass. Er ist halt nicht irgendwie, kommt mal rein für 2, 3 Innings. Nee, er ist Starting Pitcher für die Los Angeles Dodgers, für die beste Mannschaft der Welt, und ist da einer der Besten. Und ligaweit halt eben auch auf jeden Fall in meinen Augen Top 10. Wenn nicht sogar Top 5. Er hat das Potenzial auf Top 3 oder zum Besten auch. Das sagen viele Experten.
Ja, ist interessant. Er macht dadurch dann, glaube ich, aber auch sehr viel für den Marktwert der Liga aus. Denn du brauchst ja Spieler, die so besonders sind, weil sie den Sport größer machen. Ne? Also wenn ich an die Zahlen, mich auf die höre, die du da sagst, dann denke ich an Michael Jordan, dann denke ich an Tom Brady, dann denke ich an Tiger Woods, die alle dafür gesorgt haben, dass die Sportart nochmal größer geworden sind in dem Moment, wo sie Teil davon gewesen sind. Es wirkt ein bisschen so, als ob wir mit Ohtani jemanden hätten, der quasi auch auf unserer kleinen Reise hier von Base on Balls bei Innings in Deutschland auch ein maßgeblicher Baustein da sein kann, dass Baseball weltweit noch mehr Interesse
hat. Auf jeden Fall. Also ich habe es gemerkt, zum Beispiel mein Torwarttrainer hat mich einfach so random gefragt, wie das denn mit dem Ohtani genau ist und so. Er hätte das irgendwie mitbekommen, und da habe ich mir auch gedacht, okay, cool, das ist schon crazy. Das zeigt mir dann auch, dass der so ein bisschen, dass der sehr, sehr wichtig ist dafür, dass wir mehr Leute zum Sport bekommen, weil es halt einfach einzigartig ist, und der ist jedes Mal, wenn er als Hitter oder als Pitcher am Start ist, kann was Besonderes passieren. Also der hat nur mal als Beispiel, letztes Jahr in der Postseason hat er ein Spiel gepitcht und hat parallel dazu 3 Home Runs gehauen. What the fuck? Ich glaube 6 Innings, ich glaube sogar scoreless gegen die Milwaukee Brewers. Und der hat die einfach zerstört. Der hat die einfach im Alleingang zerstört.
Es klingt ein bisschen aber auch nach Cheatcode für das Gesamtspiel. Ne? Wir haben ja gelernt, auch letzte Woche, und das ist ja das, was wir hier auch transportieren wollen. Leute, wenn ihr tief im Baseball seid, ne, ihr wisst es, aber wenn man drauf guckt, es wirkt ja wie ein Teamsport, der aber eigentlich ein Individualsport ist und trotzdem aber er nur im Team zu gewinnen ist. Und dann aber so jemand als Einzelperson dabei zu haben, ist schon, also der Unterschied, der Grund, warum du Dodgers Merch hier trägst, der Grund, warum wir wahrscheinlich, oder in meinem Interesse mit meiner MLB-Cap mit Dodgers und Blue Jays-Logos hier vorne mit drauf, darauf, also schon davon ausgehen können, dass sie im engsten Kreis der Teams sind, die eventuell wieder an der World Series teilnehmen. Und das liegt maßgeblich an einem Spieler, oder?
Nicht nur maßgeblich, weil du kannst den auch, also ja, das Jahr vorher zum Beispiel war der nicht so effektiv in den Playoffs. Und die Dodgers haben trotzdem gewonnen. Du brauchst halt auch ein Team um ihn herum, das gefährlich ist. Weil das, finde ich, das ist das Besondere am Baseball, dass du diese beiden Parts der Saison hast. Du hast die Regular Season, wo du sehr, 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 sehr viele Spiele hast, 162. Und dann hast du die Playoffs. Und in den Playoffs, klar, hast du eine Best-of-Serie und ab der Championship-Round Best-of-Seven. Aber nichtsdestotrotz kannst du da ganz anders taktieren, weil da ist es mehr Spiel für Spiel und nicht mehr so auf Strecke. Und trotzdem ist natürlich ein Spieler wie Otani, kann ein Game-Changer sein zu jeder Zeit. Aber trotzdem kann er auch genauso 4 Strikeouts haben im Spiel und einfach nichts machen. Und man hat es gesehen in der World Series, den entscheidenden Home Run und die entscheidenden Plays in Game 7 macht der wahrscheinlich unwahrscheinlichste Spieler im ganzen Roster der LA Dodgers, Mickey Rojas, der den Game-Tying Home Run im 9. Inning schlägt, der das ganze Jahr noch keinen einzigen Home Run gegen einen Righty Pitcher gehauen hat. Der hatte keine Ahnung, wie viele Spiele, nicht mal einen Hit gegen einen Righty-Pitcher, also gegen rechtshändigen Pitcher. Und
ich lasse dich weitermachen, ich finde das gut. Wir haben ja intern die Vereinbarung, wenn es zu nerdy wird, muss ich dich ab und zu rausholen. Wir sind noch auf einer sehr guten Ebene. Ich habe auch verstanden, das ist ja das, was ich meine, dass ich finde, Baseball ist, weil es ein One-on-One ist, eigentlich ein Einzelsport, der aber nur durchs Team funktioniert. Und das ist genau das, weil an irgendeiner Stelle wird irgendeiner eine Rolle spielen, die man vorher vielleicht nicht so wahrgenommen hat. Wir haben ja zudem auch, wie du auch gesagt hast, eine ultra lange Saison und du hast sicherlich noch ein paar Themen, aber weil wir damit gar nicht eingestiegen sind, möchte ich trotzdem ganz kurz mal von dir wissen, ich habe mir nicht umsonst meine MLB-Cap aufgezogen heute. Alle Logos sind drauf. Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie es im Moment so läuft? Wie ist so dein erster Blick? Also stell dir vor, wir haben jetzt 5 oder 10 Minuten und ich brauche mal ein kleines bisschen Update, damit ich ab dann schlau schnacken kann und erzählen kann, ich bin MLB-Profi. Ich weiß ganz genau, was abgeht. Was muss ich wissen, wo stehen wir und vor allen Dingen, wo stehen die Blue Jays?
Also deine Toronto Blue Jays haben noch ein bisschen Schwierigkeiten, haben weniger Spiele gewonnen als verloren. Die stehen 6-9. Ja. Das muss aber gerade jetzt, ne, es sind 15, 16, 17 Spiele gespielt, roundabout. Das ist einfach, heißt, die haben noch das Zehnfache an Spielen. Die haben noch 10-mal so viel Spiele. Das ist einfach nichts. Ein Zehntel der Saison ist rum. Das ist fast nichts sagen. Ich möchte nicht sagen nichts sagen, weil sonst würde ja jetzt keiner einschalten. Aber es ist insofern spannend zu sehen, weil es gibt Teams, die haben Hot Start. Und es gibt Teams, die brauchen gerade noch. Und ja, Toronto ist für mich trotzdem, die haben natürlich mit Bo Bichette einen schmerzhaften Abgang, den sie aber auf jeden Fall kompensieren werden. Und die brauchen halt einfach ein bisschen. Die Yankees hatten jetzt auch die haben die ersten Spiele gewonnen. Jetzt haben sie ein paar schlechte Spiele gehabt. Haben dann ein enges Spiel gegen die Angels jetzt gewonnen. So, das, ne, dann brauchst du mal ein bisschen Spark, ein paar Spieler, die einfach, ne, ich hab vorhin mal geguckt, die haben jetzt gerade zwischen 5, die Spieler, die jeden Tag spielen, haben so zwischen 55 und knapp 65 At-Bats. Die brauchst du halt, oder mal 100, bis du dann mal ein bisschen auch Rhythmus bekommst. Man sieht's bei den Spielern, die in World Baseball Classic waren, die tun sich ein bisschen leichter. Auch nicht alle, aber da finde ich, kann man schon so ein bisschen erkennen, dass die World Baseball Classic Spieler ein bisschen besser reinkommen, weil die halt einfach schon früher wettkampffertig sein mussten. Dann hast du zum Beispiel die Pittsburgh Pirates, die gerade richtig gut sind. Die haben einen richtig nicen Rookie mit Connor Griffin, 19-Jähriger, hat den Call-up bekommen und ist gerade richtig am Ballen, ist ein Shortstop, also mit die wichtigste Position, eine der wichtigsten Positionen auf jeden Fall, defensiv. Der macht gerade richtig Spaß zu gucken von den Pirates, allgemein die Pirates, auch mit Paul Skeens, der wahrscheinlich elektrisierendste Pitcher in der Liga, in meinen Augen. Der ist einfach fresh, Pittsburgh, das würde ich cool finden, ich mag die Stadt irgendwie und ich hoffe, dass das weiterhin so bleibt, aber da weiß man halt nicht, wie das muss, da wenn wir in 4, 5, 6 Wochen wird man dann schon mal ein bisschen eher sehen. Und selbst dann ist es so, dass es sein kann, dass du die ersten 3 Monate so ein bisschen hinterherhängst und dann auf einmal nach dem All-Star-Break gibt es Teams, die durchdrehen, die dann ganz viele Winning-Streaks auf einmal haben. Dann hast du aber Teams wie die Colorado Rockies, die chronisch scheiße sind. Und auch jetzt, was mir ein bisschen leid tut, aber gut, es ist wie es ist. Wenn du als Owner nichts investierst, kriegst du auch nichts raus. Das ist überall so. Oder die Chicago Cubs, bisschen holprig gerade noch. Das ist aber auch ein Team, das sich auf jeden Fall fangen wird, weil die einfach zu gut sind. Und das ist halt auch der Grund, was ich vorhin gesagt habe, dass du 162 Spiele hast, damit du einfach diese Tagesform eliminiert bekommst, so gut es geht. Und einfach auf Strecke, man sieht, okay, wer sind denn die besten Teams?
Ja, ich will mal kurz reingehen. Ich habe mir das Tableau mal angeguckt, ne, und habe da ein bisschen dann rumgescrollt. Und da sind mir halt schon aufgefallen, was du beschrieben hast, von so ein paar, dass die Dodgers und Pittsburgh und so, dass das alles ganz gut läuft. Dann gucke ich auf die Anzahl der Spiele und denke mir, wow. Und gucke im zweiten Blick darauf, im Prinzip sind hier alle nah beieinander. Ist ja vollkommen egal, wer. Also egal, ob jetzt die Yankees im Osten, in der finde ich ja immer noch in der schwersten Division da mit den Blue Jays. Und so, das, egal ob die haben 9 Spiele gewonnen, so, und das schlechteste Team, keine Ahnung, Colorado hat 6 Spiele gewonnen. So, das ist so vollkommen egal. Auch das, wenn du auf die Tabelle guckst und keine Ahnung, Astros, die sind für mich so ein Name, wo ich denke, ja, die haben viele Titel gewonnen. Die Mets gelten ja immer so für mich auch als ein Team, das sehr teuer ist, stehen auch da unten drin. Alles noch Mumpitz, habe ich das Gefühl, ne? Aber ich finde es interessant zu beobachten, wie du es beschreibst, dass da so ein paar Leute auf jeden Fall ein bisschen Vorsprung haben. Mal gucken, wie lange der hält, dass es individuell auf Rhythmus ankommen wird, dass wir in 6 Wochen ein kleines bisschen mehr drauf gucken können. Und wenn man will, und das ist vielleicht mein Tipp für euch, wenn ihr Bock habt da draußen, euch mit MLB zu beschäftigen, und dann fangt ihr euch ein Team auszunehmen, und das ist ja bei mir mit den Blue Jays, ne? Und ich mir dann angucke, die stehen in der Liga, in ihrer Division, in der American League East, stehen sie auf dem 4. von 5 Plätzen, das ist schon so 3 Siege hinter den Yankees, heißt ja noch nichts. Aber dann geht's weiter in die Statistiken, dann siehst du von den letzten 10 Spielen 8 verloren. Ja, dann weiß ich auch, warum sie da stehen. Und dann sehe ich aber gegen die Teams, die ebenfalls einen positiven Rekord haben, haben sie 4 von 6 Spielen gewonnen. Heißt mit anderen noch mehr von dem, worüber wir beide jetzt hier in den ersten Wochen reden, wahrscheinlich keine Basis, ne? Und wahrscheinlich macht es deshalb aber auch so spannend, sich da reinzunehmen.
Auf jeden Fall, weil man dann gucken kann, ne? Du kannst, wie du schon sagst, ein bisschen in die Statistiken gucken, wenn man das möchte, auch in die individuellen Spielerstatistiken. Und halt eben gucken, okay, wie entwickeln sich denn die Teams? Was für eine Dynamik hast du? Und du hast halt eine nice Dynamik, weil du jeden Tag Spiele hast. Und das macht es halt, ne, so spannend wie jetzt, ne, Toronto die letzten 10 Spiele 2-8. So, wenn wir jetzt in anderthalb Wochen drauf gucken, ich bin mal gespannt, was dann da steht, die letzten 10 Spiele. Vielleicht steht da auf einmal 7-3. Zack.
Genau das. Und ich glaube, aber wenn man mal reingeht, ist doch das auch genau das Problem, wenn du auf Baseball also rein sportlich guckst. Es ist so krass schwer, sich dem so ein bisschen anzunehmen und zu versuchen zu verfolgen, weil es zu viel ist und es gibt eine andere Zeitzone. Und schon dem, es ist nicht wie Fußball, du guckst nach 6 Wochen und dann hast du schon eine Tendenz, es passiert alles nicht. Deswegen wird es für uns hier auch eine spannende Reise. Wir werden euch trotzdem ständig updaten. Wir werden natürlich auch ein bisschen diesen Flug machen. Vielleicht gehen wir mal ein kleines bisschen rein. Vielleicht ne, vielleicht schwimmt sich Julian irgendwann frei und macht hier einen Nerd-Podcast draus. Gibt es genug andere da draußen. Was wir aber machen wollen, ist euch ein kleines bisschen schon auch Updates geben, warum Dinge sind, wie sie sind. Und da komme ich jetzt wieder als der Laie an dich, MLB gestartet. Und es gab ja vor Saisonstart so ein paar Veränderungen. Ne? Ich habe irgendwie so auf Social Media viel gesehen mit irgendwie das Pitching Zone, dass da irgendwas automatisiert wurde. So das Spiel, habe ich das Gefühl, irgendwie beschleunigt werden sollte. Das sind alles so Headlines, die ich gelesen habe. Kannst du uns da kurz mal abholen, was da
also
passiert ist?
Also zum einen, also die Pitch Clock, die sogenannte Pitch Clock, die wurde schon vor zwei oder drei Jahren,
jetzt wo du es sagst, da war ich im Stadion, genau. Da ging das wird knapper, genau. Ne? Dann, ich habe das irgendwie gemerkt.
Genau.
Aber auf einmal Tempo drauf.
Pitch Clock, es sind 15 Sekunden, meine ich, die der Pitcher Zeit hat, einen Pitch zu werfen oder seine Pitching Motion zu beginnen. Das ist ganz wichtig. Nicht der Pitch muss geworfen sein, sondern seine Wurfbewegung muss gestartet sein. Und der Hitter hat allerdings 8 Sekunden Zeit, Blickkontakt mit dem Pitcher aufzunehmen. Wenn der Hitter das nicht macht, gibt es einen Strafstrike für ihn. Andersrum, wenn der Pitcher zu spät fertig ist, gibt es einen Strafball im Count. Und man möchte halt, genau, man wollte das halt einfach beschleunigen, damit man halt, ich glaube, man hat die Spielzeit um über 20 Minuten im Durchschnitt verkürzt. Und das ist halt schon, also man merkt das. Ich finde es krass. Ich merke das beim Gucken. Manchmal gucke ich ein Spiel und denke mir, jetzt ist das Inning schon wieder vorbei. Gefühlt 3 Minuten nur. Und das hat es schon auf jeden Fall schneller gemacht. Und das war, glaube ich, auch wichtig, weil viele Fans, gerade die dann vielleicht nicht ganz so into it waren, schon gesagt haben, das ist halt ein bisschen zu langwierig. Und jetzt ist es halt so, okay, 2,5 Stunden. Ein Footballspiel dauert auch 2,5 Stunden, manchmal 3. Ne? Also da sind wir ungefähr gleich auf. Und die andere Veränderung, die auch in meinen Augen total nötig war, ist das ABS, Automatic Ball Strike Zone System. Das bedeutet einfach nur, dass es eine automatisierte Strike Zone gibt und man das challengen kann. Das heißt, es gibt immer noch den Home Plate Umpire, den Schiedsrichter hinterm Catcher, der die Balls und Strikes called. Das heißt, der muss für sich eine imaginäre Zone, Breite der Home Plate und Höhe vom Bauchnabel bis zu den Knien des Spielers ungefähr, sagt man. Das ist die Strike Zone, wo der Pitcher reinwerfen muss. Aber wenn der Hitter, der Catcher oder der Pitcher denken, der Schiedsrichter hat falsch entschieden, kann er das challengen und tippt sich auf den Kopf. Das bedeutet Challenge. Jedes Team hat 2 Challenges pro Spiel. Bist du richtig mit deiner Challenge? Behältst du deine Challenge? Bist du falsch? Ist die Challenge weg? Und wenn du keine Challenges mehr hast, kannst du eben auch nicht mehr challengen. Wie beim Tennis im Endeffekt. Und ist für mich super, weil ich finde es super, denn die Refs können nicht alles sehen, aber es macht es in meinen Augen einfach ein bisschen fairer und es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass es in 2, 3, 4 Jahren eine komplett automatisierte Strike Zone gibt, weil das einfach sinnvoll ist, weil du dann einfach das unfaire Element weg hast, dass ein Schiedsrichter nach seinem Ermessen entscheiden kann, ist das ein Ball oder ist das ein Strike? Und das hast du halt manchmal bei wirklich prekären Situationen, weiß keine Ahnung, im zweiten Inning, scheißegal, ist nicht so wild. Aber in einem kritischen Count, Bases loaded, Full Count, und dann gibt der Ref einen Strike, was aber eigentlich ein Ball ist oder andersrum, ist das halt vielleicht spielentscheidend. Bei Dominikanischer Republik gegen USA hat man es gesehen im 9. Inning, der Ref hat falsch entschieden, augenscheinlich falsch entschieden, es war eine krasse Fehlentscheidung, konnten nicht challengen, der hätte bestimmt gechallenged und dann wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen. Deswegen, ich finde das gut. Ich finde, das ist auch die, das macht auch richtig krass Stimmung im Stadion übrigens, weil dann tappt er auf sein Head und dann wird halt geguckt, dann kommt das auf der Video-Wall, dann sieht man, wie der Ball reinfliegt in die Strike-Zone und dann, also da gibt es Szenen aus Cincinnati, wo die lauter jubeln als bei einem Home-Run für einen richtig gechallengten Pitch. Also es unterhält auch, das ist, glaube ich, gerade ganz, ganz nice.
Klingt alles so ein bisschen danach, als ob da Entertainment-Faktor schon noch ein bisschen hochgehalten werden soll, ne? Das Spiel insgesamt ein bisschen griffiger für nicht nur Traditionalisten, sondern auch neue Generationen zu machen. Auch dort greift es ein. Plus technische Errungenschaften, die Fehler versuchen zu vermeiden.
Ja, ich glaube, dass sie aber tatsächlich, genau, ich glaube aber tatsächlich, dass es nicht wirklich in den Überlegungen mit reingespielt hat, dass das unterhaltsamer sein soll, weil so wie sich das anhört, wenn man die Kommentatoren hört, Experten, andere Podcasts etc., sind die alle relativ überrascht, so empfinde ich das, dass das so angenommen wird von den Zuschauern und dass das so abgefeiert wird. Wenn dann halt ein Hitter challenged, der ein Heimspiel hat und der Schiedsrichter liegt falsch und dann flippen alle aus. So, das habe ich den Eindruck, dass die da nicht so bewusst waren, dass das so ein Entertainment-Faktor ist. Aber es ist ja cool. Ich finde es super. Mir macht das Spaß zu sehen.
Wollte ich gerade fragen. Findest auch die Beschleunigung gut und das System und so? Das heißt, du würdest das Pollersberg-Siegel draufsetzen?
Die Beschleunigung, da gibt es auch wieder Leute und da stimme ich denen auch zu. Gerade Pitcher, die sagen, für uns ist das nicht so gut, weil wir zu schnell zu hochfrequent Pitches werfen müssen und die Verletzungsgefahr erhöht ist. Und ich weiß nicht, ob es dazu Statistiken gibt. Ich glaube schon, dass die Anzahl der Major Injuries, also vor allem halt Ellbogenverletzungen, Tommy John Surgeries, das ist so ein spezielles Verfahren am Ellbogen, wo eine neue Sehne eingesetzt werden muss, die ist, glaube ich, sehr gestiegen. Und viele Pitcher, auch viele erfahrene Pitcher sagen, dass das eigentlich ein Problem ist. Fürs Spiel ist es natürlich gut. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht ein bisschen hochsetzen könnte mal. Das ist natürlich, könnte auch alles Thema nächstes Jahr bei den Collective Bargaining Agreement Verhandlungen werden, bei den Tarifvertragsverhandlungen wird das bestimmt auch wieder aufgenommen. Das ist aber nochmal ein extra Thema.
Mhm, verstanden.
Ich fände es gut, wenn man sich da irgendwo treffen könnte, weil es ist auch einfach schade, wenn dann gute Pitcher lange ausfallen, das tut dem Sport nicht gut. Zu viele Verletzungen. Das sieht man genauso im Fußball. Zu viele Spiele, zu viele Verletzungen. Und genauso in der Major League. Wenn du jemanden hast, der eine Operation am Ellbogen braucht, ist der für über ein Jahr raus. Das ist ja doof.
Ist aber auf jeden Fall, wir haben noch eine Menge Themen. Ich will es nämlich heute auch dieses Format ja bewusst nicht so lang halten und wir haben eine ganze Saison vor uns. Das heißt, es wird bestimmt auch in 2 Wochen wieder auf dem Tableau liegen, darüber zu sprechen. Wir können ja auch nochmal gucken, ob wir auch international mal ein bisschen da gucken, wo denn diese ganzen anderen Talente herkommen. Wenn du sagst, sie haben ein Pitcher-Problem, dann brauchen wir ja neue. Mal gucken, wo wir die alle herholen. Wo ich international einmal drauf blicken möchte, ist so dein Blick auf Außenvermarktung der MLB und damit den internationalen Blickwinkel. So, wie nimmst du das generell wahr, wie die MLB außerhalb von den USA sich aufstellt und was sind so deine, machen wir mal einen Wunsch dir was da drauf, was sind so deine Wünsche dabei, was sollten die machen? Weil es gab ja bisher immer London Series, nee, da warst du, nee, glaube ich, warst du einmal auch, ne, oder? Nee, stimmt, wir wollten da zusammen hin, das war's. Bis in die Stadt gefunden, wird dieses Jahr, glaube ich, nicht stattfinden, wenn ich es richtig verstanden habe. Wo stehen wir denn da eigentlich mit der Expansion?
Es ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich glaube, man sollte es einfach versuchen. Es ist natürlich auch immer organisatorisch ein Riesenaufwand. Ne? Also die mussten ja das Wembley-Stadion, ich weiß nicht mehr welches Stadion, das musst du komplett umbauen. Du hast halt keine großen Baseballstadien in Europa gefühlt. Das heißt, du musst da halt...
Deswegen haben sie es auch einen Monat, ja, die haben das einen Monat das gebucht halt, für 2 Spiele.
Das ist und halt so ein Problem. Trotz, ja... da muss ich sagen, da bin ich organisatorisch natürlich auch einfach viel zu schlecht aufgestellt, dass ich da jetzt, also grundsätzlich würde ich sagen, probiert einfach aus, Spiele anderswo zu machen. Serien.
Du hast noch kein Major League Baseball Spiel in dem Ausland geplant, mit anderen Worten. Ich glaube, da sind wir beide nicht die Experten dafür. Fakt ist ja, dass wir aber sehen, es gibt es in London und es hat trotzdem, glaube ich, aus London hat es Impact auf Deutschland gehabt? Eigentlich nicht, ne?
Der Weg ist natürlich nicht so weit. Das ist natürlich schon, ne? Die haben natürlich schon auch da die Creme de la Creme, das war das Mets gegen Phillies, coole Partie. Dann hatten die auch alle Top-Experten da. Big Papi David Ortiz, Derek Jeter, Alex Rodriguez. Dann hatten die Phillies-Legenden, die hatten Mets-Legenden. Also das war schon so, dass die da schon, finde ich, aufgefahren haben. Also wenn der David Ortiz, der A-Rod und der Jeter dahin fliegen, dann ist das schon, bedeutet das schon auch was, wenn die darüber schicken. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht Cricket-Stadion, also London hat auch ein großes Cricket-Stadion, das wäre vielleicht, ich weiß nicht, ob vielleicht haben sie das nicht bekommen.
Das ist ja auch ein Märkte-Thema, ne? In welche Märkte willst du? In London, das ist jetzt irgendwie ein Wesen. In Europa, also Deutschland, die muss man hier spielen machen, das ist vollkommen klar. Da werden wir sicherlich auch noch hier nochmal in anderer Stelle große Pläne für machen. Es sei denn, das ist ja wahrscheinlich auch der Wunsch, den du hast, wenn du schon nicht nach London kannst.
Das wäre natürlich cool, das ist halt die Frage eben, wo packst du das rein? In welches Stadion kriegst du da? Musst es natürlich gut planen, dass es auf jeden Fall in der Fußball-Sommerpause ist, weil es.
Oh, ich finde zum Beispiel den Jackie Robinson Park hier in Hamburg von den Hamburg Steelers. Da sehe ich schon eine Major League Baseball Partie.
Das wäre halt so ein Field of Dreams Ding dann vielleicht eher.
Du hast ja in Regensburg auch ein Stadion.
Aber ja, ich glaube, man sollte das vielleicht auch einfach in andere Sportarten implementieren. Also wie zum Beispiel beim Golf der Cameron Young, der halt von der MLB gesponsert wird. Das ist der einzige Athlet, der von der MLB gesponsert wird. Der hat auf seinem Kragen einen fetten...
Was? Ja. Wie geil war das auch, Alter? Ich guck mir das zum ersten Mal an und denke mir, das ist doch das MLB-Logo, Digga. Was macht denn
das also da? Sowas finde ich zum Beispiel richtig cool. Ich weiß nicht, ob er Geld bekommt oder ob er einfach sagt, das ist halt einfach maximal cool, dass ich mit dem MLB-Logo rumlaufe. Ich würde auf jeden Fall hier an der Stelle MLB... Wenn ihr mir das erlaubt, laufe ich mit dem MLB-Logo auf meinen Torwart-Handschuhen rum. Also.
Siehste? Ansage ist da, Leute. So. Würde ja aus MLB-Sicht auch bedeuten, dass wir den deutschen Markt damit noch ein kleines bisschen mehr erschließen können. Ne? Guter Hinweis an alle Leute, die da draußen da Bock drauf haben. Ist Baseball aber ja trotzdem auch ein globales Thema. Ne? Die WBC hat das ja gezeigt. Die müssen ja nicht auch, also sind ja andere Märkte, Europa Kaufkraft und so, aber glaubst du auch, MLB, Asien, Afrika, Südamerika?
Ja, es ist ja in vielen Ländern Sportart Nummer 1. In Japan ist es Sportart Nummer 1, in vielen lateinamerikanischen Ländern ist es Sportart Nummer 1. Es ist nicht nur Sportart Nummer 1, da ist es Religion. Also Shohei Ohtani verdient 100 Millionen Dollar jährlich durch Sponsoreneinnahmen und das meiste kommt da aus Japan. Der ist in Japan ein Gott. Der ist ein Gott da drüben. Der verdient 100 Millionen Dollar jährlich durch Werbeeinnahmen und nur 2 Millionen kriegt er von den LA Dodgers. Den Rest kriegt er nach der Karriere. Die restlichen 680 Millionen. Das ist alles, das nennt sich
ernsthaft?
Deferred Money. Der hat für 700 Millionen unterschrieben und hat gesagt, ich möchte nur jährlich 2 Millionen Dollar ausbezahlt bekommen jetzt über die Laufzeit und die restlichen 680, da gucken wir dann, wie wir es machen, wenn der Vertrag ausgelaufen ist. Und so machen das viele. Die Dodgers machen das. Ja, das ist gang und gäbe in der MLB.
Ja, wahrscheinlich um die Salary Cap Situation zu. Deswegen können auch so super Teams entstehen. Machen wir ein anderes Thema draus, finde ich total spannend. Heißt aber, dass du schon auch siehst, dass die, also da sind Märkte, ne? Also MLB in Japan, ne? Aber ich hätte sie lieber hier in Europa wieder.
Ich finde es immer ein bisschen doof, wenn man es Märkte nennt, weil das ist so.
Ja, Entschuldigung, ich bin ja mittlerweile zu einer Hälfte in eine Culture Marketing Agentur. Ich merke selber, wie ich manchmal an Dingen rede, die ich nicht möchte. Ich muss die Cap ein bisschen anders setzen. Und dann reden wir über Communities.
Sportliches Potenzial und Communities. Community-Wachstum, Sportwachstum.
Lass uns nochmal kommen. Wir sind schon lang heute. Wir lassen uns noch einmal einen kleinen Blick in die Heimat werfen. Auch die DBL hat angefangen. Und ich bin ja noch nicht so tief drin. Ich bin natürlich Hamburger Lokalpatriot für die Hamburg Steelers und ich habe gesehen, die haben schöne Grüße. Der Dortmund Wanderers war mal ganz schön rasiert. Insgesamt sieht der Start aber auch wirklich so aus. Ich habe fast, dass es manchmal recht fast zu deutlich war, ne? Oder was ist dein erster Blick auf die Ergebnisse?
Ja, also Paderborn auch 8-1 gewonnen.
Aber auch genauso verloren, ne? Die haben wir, glaube ich, gegen Köln da, das war so ein bisschen hin und her.
Ja.
Regensburg deutlich.
Ja, halt, also ich meine, ist gut für den Sport, wenn viele Runs fallen. Ich glaube, das wäre absolut kontraproduktiv, wenn du ständig nur Two-Score-Games hättest.
Ja.
Oder Low-Scoring-Games hättest. Ich glaube, dass das ganz gut ist, wenn viele Runs fallen. Und das macht es auf jeden Fall, finde ich, attraktiver, wenn da viel passiert. Weil halt das Niveau natürlich, ne, ohne jetzt irgendeinem Spieler aus der DBL zu nahe zu treten zu wollen, das Niveau der DBL ist halt nicht das Niveau der MLB.
Ja, deswegen ist es gut, dass es knallt. Ne? Hünstetten hatte ja zum Beispiel erstes Spiel da gegen Bonn verloren mit 7-18. Da haben die Zuschauer was gekriegt für ihr Geld. So, hundertprozentig.
Ja, da geht's rund. Auf jeden Fall.
Aber scheint sich, wenn man auf die Tabelle guckt, kann es ja noch nicht, ne? Das war der erste Spieltag, erster Doppelspieltag, das heißt, es gab noch ein paar. Aber im Westen Bonn und Hamburg noch federlos, im Osten, im Süden meine ich noch, im Norden und Süden, im Süden die Legionäre und Mainz noch unbescholten. Heidenheim hat ja ein Spiel gegen Stuttgart fast überraschend verloren. Ich habe aber Bock. Hast du schon geguckt diese Saison?
Nur Highlights.
Ja?
Ich habe noch kein volles Spiel geguckt, da hatte ich noch keine Zeit.
Ja, ich auch nicht.
Am Samstag im Stadion bei den Legionären und habe die Ehre, den First Pitch zu machen.
Chapeau, mein Lieber.
Da freue ich mich schon.
Mhm. Also, hast du trainiert dafür?
Wie hat Vladi Guerrero gesagt? I born ready.
Hat er ich habe dich schon mal werfen sehen. Ich mache mir da nicht so viel Sorgen um dich. Eher um die Leute, die drumherum stehen, glaube ich.
Oh, also da müssen wir Holger nochmal fragen. Da ganz cleane Dinger war das.
Ja, ich glaube auch.
Ja, spielen die gegen die Mainz Athletics und da darf ich den First Pitch werfen. Da freue ich mich. Vielleicht schaffe ich es auch noch zum Batting Practice. Da würde ich gerne zugucken. Weil wir haben Training. Und dann gucke ich mir das mal an.
Ja, ich finde es spannend. Wir auch. So, also ich nehme aus Hamburg. Ich wollte zu den Steelers. Ich konnte aus, ich formuliere es mal so, lieb gemeint, anderen sportlichen Gründen nicht, weil ich habe ja noch so andere Leidenschaften sportlich und die eine davon ist so tief in den Venen verankert, dass ich irgendwie nach Köln fahren musste und mir Dreckspiel angucken durfte, wofür ich 10 Stunden lang im ICE gesessen habe. Im Nachhinein habe ich es bereut. Ich kann das Lied nicht mehr hören.
Ich finde, es ist einer der besten. Also selbst wenn ich da ein Gegentor bekommen habe, freut man sich ein kleines bisschen, weil das Stadion halt komplett den Deckel vom Dach hebt.
Können wir kurz nochmal in Augen, dass ich da verloren habe? Aber ja, wenn wir das zur Seite streichen, ich habe halt auch den Ohrwurm Köller Love auf dem Rückweg auf dem Scooter in den Ohren gehabt. Das ist halt nicht geil, wenn du dafür. Ich war jetzt zweimal da, hab 10-2 Tore. Egal. Nicht das Thema.
Das sind ja HSV-eske.
Ja, ich habe das damals Sphären. Das 7-1 auch gesehen. Aber komm, das ist nicht das Thema. 9-0 haben die Steelers gegen Dortmund gewonnen. Konnte ich leider nicht gucken. Aber wir haben Großes vor, denn wir werden in den nächsten Wochen auf jeden Fall ein paar Spieler besuchen und damit auch ein paar Spiele und noch ein bisschen Content machen. Damit wir auch noch mehr Video Angebot für euch da draußen haben. Was wir hier natürlich aber auch weiterentwachen werden, ist alle 2 Wochen eine Folge Base on Balls für euch liefern. Nächste Folge ist wieder ein Culture-Thema. Erzähl ich noch nicht, lasst euch überraschen. Aber es wird emotional, so viel kann ich auf jeden Fall schon erzählen. Und vielleicht haben wir sogar einen Gast dabei. Mal gucken, ob das alles klappt, so wie ich mir das vorstelle. Ist auch noch eine Überraschung für dich, mein Lieber. Das wirst du dann alles mitkriegen.
Da bin ich gespannt.
Ja. Ansonsten hast du die Aufgabe, jetzt die nächsten 4 Wochen wieder MLB und DBL und auch den internationalen Baseball im Auge zu behalten. Dann heißt es in 4 Wochen wieder The Count. Aber bis dahin habt ihr noch viel Material auf der Innings-Magazin-Seite. Und ihr habt noch alte Podcast-Folgen, die ja zeitlos sind, die ihr euch anhören könnt. Und dann gibt es bald wieder neue Base on Balls mit Julian Pollersbeck und Nico Wexpen. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du Zeit genommen hast. So, ne?
Natürlich.
Wo geht's am Wochenende hin, fußballerisch?
Heimspiel gegen Alemannia Aachen.
Ich zähle auf dich, ne? Ich möchte dich im Tor sehen, sonst muss ich da mit den Leuten reden.
Ich mich auch.
In diesem Sinne, Base on Balls, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.